Ich wollte mit euch über eine Geschichte reden, die ich einfach liebe. Die liebe ich in zweierlei Hinsicht. Die liebe ich, weil es eine Geschichte ist, aus der man persönlich lernen kann und aus Gemeinde. Super bekannte Geschichte, aber drin stecken ein paar Prinzipien, die uns wirklich weiterhelfen. Es geht um 1. Samuel 17, Bibelkenner wissen. Na komm, lass mich nicht hängen, mein Schüler, er hat doch was
mehr.
David und Goliath.
David und Goliath.
Nein, das ist sonst.
Ich meine, David, ja. David war zu der Zeit noch nicht so wirklich auf dem Schirm. David hat in zwei Berufen gearbeitet. Auf der einen Seite war er Schafhirte, auf der anderen Musiktherapeut. Nee, weil immer wenn Saul seinen Abdreher hatte, haben sie David geholt, er hat dann gespielt und dann ging es besser. Das nennt man heute Musiktherapie. Ja? Also er war Schafhirte und Musiktherapeut, aber er war der jüngste seiner Brüder. Es gibt im Alten Testament ein Gesetz, dass maximal 3 der Söhne in den Krieg gerufen werden dürfen. Das heißt, ich habe so viele Auslegungen gehört, die sagen, oh, David war noch so jung, dass er noch nicht ins Heer eingezogen wurde. Der war erst so 13, 14, kann sein, kann aber auch nicht sein, weil es gibt eben im Alten Testament dieses Gesetz, von der Familie dürfen nicht mehr wie 3 Söhne gleichzeitig eingezogen werden. 3 seiner älteren Brüder waren auf jeden Fall mit. Und der Vater sagt ihm, hey, David, geh mal hin und bring deinen Brüdern Brot und Käse. Deshalb wird es nachher auch gleich noch ums Käsebrotprinzip gehen. Weil eigentlich dreht sich die Geschichte um Käsebrot. David packt also Brot und Käse ein, geht hin und stellt fest, das Volk Israel hat ein Problem. Ein Problem namens Goliath. Goliath, umgerechnet, war so ungefähr 3,10 Meter. Das sind die Leute in der NBA, die gar nicht spielen müssen, die stehen nur rum und machen. Das Problem war, so ein Typ war das eigentlich gar nicht. Na? Es gab noch mehr von diesen Typen. Also der hat ein paar Brüder gehabt und einen Vater. Und die waren bekannt als die aus dem Geschlecht Rafa, die Riesen. Und der prollt da rum. Damals gab es in 2 Arten, wie die Schlachten geschlagen wurden. Entweder Heer gegen Heer, drohende Wetter. Oder man hat sich geeinigt, die Vorkämpfer, der beste Krieger aus dem einen Heer, tritt einfach in einem 1:1 Duell an gegen den besten Krieger des anderen Heeres. Warum die das gemacht haben, erkläre ich gleich. Und dann tritt dieser Typ auf, 3,10 Meter groß, so ein Kreuz, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, als kämpfen, gelernt und übt. Und sagt, okay, euer bester Mann gegen mich, und dann schauen wir mal, wo der Hammer hängt. Gewinnt ich, seid ihr unsere Sklaven, gewinnt ihr, sind wir eure. Später in der Geschichte kommen wir zu dem Punkt, er hat gelogen. Die haben sich nämlich nicht ergeben. Das ist die Herausforderung. David bekommt das mit. David geht dahin und er hört, wie Goliath das Volk Gottes verspottet. Mit so einer Herausforderung. David versteht das Ganze nicht. Geht zu seinen Brüdern und sagt, was bekommt der, der dem aufs Maul haut? Und die sagen, hey, du bist doch nur hier, weil du galt darauf bist, dass hier Blut fließt. Und so, wer bist denn du, überhaupt nur so eine Frage zu stellen? Und dann meinte, nee, ist mir schon ernst. Was bekommt eigentlich der? Die Tochter vom König. Na, sehr wahrscheinlich kannte David die ja, war ja Musiktherapeut. Jetzt wissen wir ja nicht, wie die ausgesehen hat. Anscheinend hat David da was gesehen, was er wollte, weil charakterlich hat sich das nachher als Fehlgriff herausgestellt. So, Jahre später. Aber David geht zu Saul und sagt, ich habe gehört, hier eine Tochter und so. Ich würde da mal gern mein Interesse anmelden. Und die Reaktion von Saul ist, wie kommst du darauf, dass du das schaffst? Und David gibt eine verblüffende Antwort. Er sagt, weißt du, ich bin ja nicht nur Musiktherapeut, ich bin ja auch noch Hirte. Und wenn ich so die Schafe hüte von meinem Vater, da kam schon mal ein Bär rum und hat gemeint, er müsste ein Schaf klauen. Dem habe ich gesagt, ich dreh dich, bis du lachst. Und dann kam ein Löwe vorbei und hat gemeint, er müsste sich an den Schafen bedienen, dem habe ich aufs Maul gehauen, bis er abgehauen ist. Das ist auch nichts anderes wie ein Bär, der das Maul groß aufweist. Saul sagt ihm, ja okay, dann bevor ich mir hier die Blöße weitergebe, schlimmer kann es nicht werden, mach mal kleiner. Jetzt wissen wir von David, David war ja so Boygroup-Material, ne? Relativ klein, gut aussehend, Musiker. Und von Saul wissen wir, er war Kopf und Schulter größer als normal. Der wollte ihm dann, also Saul wollte David seine Rüstung verpassen. Das hat nicht ganz gepasst. Und David steht da in seiner Rüstung und sagt, irgendwie, da klappt gar nichts. Nee, das machen wir anders. David nimmt seinen Schleuder und nimmt seinen Stock, sammelt sich 5 Steine aus dem Bach. Das hat mich lang, aber das wäre eine andere Predigt. Warum 5 Steine? Wie gesagt, wenn man weiter liest, die Geschichte ganz bis zum Ende liest, stellt man fest, Goliath hatte 3 Brüder und einen Vater, die genauso ausgesehen haben wie er. Ich glaube, David hat gesagt, okay, einen für jeden, komm, die machen wir gleich alle um. Und dann geht David auf Goliath zu. Und Goliath ist da am Rumrollen und hat bestimmt gemeint, oh, wo ist er denn, wo ist denn der Götze? Ja, wer bin ich denn für dich? Ein Hund? Dass du kommst mit einem Stock und einer Schleuder? Und eigentlich die Antwort von David ist die. Ja. So groß, so prollig, so viel Verstand hätte ich dir gar nicht zugetraut. Weil Hund war die Bezeichnung der Juden für ungläubig. Und auf einmal nimmt David diesen ganzen Konflikt eigentlich in einen Bereich, den jeder kannte. Weil er sagt, du kommst zu mir mit deinem Schwert, mit deinem Speer, mit deinem Schild, mit deiner Ausrüstung, mit deiner Erfahrung. Ich komme zu dir im Namen meines Gottes.
Und damals wusste eigentlich jeder, und deshalb haben die ihre Kämpfe auch ausgetragen, Mann gegen Mann. Jeder damals wusste, in einem Krieg geht es nicht um das stärkere Heer. Das ist ein Kampf der Götter, der stärkere Gott gewinnt. David tritt auf und nimmt den ganzen Konflikt aus dem Natürlichen ins Übernatürliche. Und ich habe mich lang gefragt, wie kommt es, dass der es schafft, einen Stein zu landen? Den Schleuderkämpfer waren damals die Artillerie. Die waren bekannt. David hatte eine ganze Einheit von Schleuderkämpfern in seinem Heer. Das waren alles Linkshänder. Weil ein normaler Kämpfer hat sein Schild links, sein Schwert rechts. Wenn ein Rechtshänder schleudert, kann er maximal, die können eine Kurve drauf bekommen, die kommt aber immer, wenn sie auf die Zukunft von der linken Seite nun ist, mit dem Schild abfangbar. Linkshänder kommen andersrum. Die haben das strategisch eingesetzt, das war eine bekannte Waffe. Ein Goliath hat einen Steinschleuder nicht unterschätzt. Das war ein trainierter Kämpfer, der diese Waffe nicht unterschätzt hat. Wie kommt es, dass der so locker trifft? Ich glaube, als David gemeint hat, Alter, hier geht es nicht um Größe, es ist dein Gott gegen meinen Gott. Dass der so perplex war im Moment, dass er nicht reagiert hat. Ja, und der Einstein hat ja gereicht. Ne? Schwert braucht er keins, sein in dem Zeit. Ne? Nächstes Mal, wenn ich komme, bringe ich auch nicht so viel Zeug mit. Es gibt ja eine Gitarre hier. Ne? David hat den ganzen Konflikt im geistigen Bereich genommen. Und eigentlich in den Dingen, denen wir uns gegenüber sehen, als Einzelne oder als Gemeinde, geht es meistens nicht um natürliche Konflikte, sondern um geistige. Und David zeigt uns, wie man geistige Konflikte gewinnt. Egal wie groß der Gegner ist. Das Erste, was David ausmacht, er kannte seinen Gott, er wusste, wer er ist. Er hat in seiner Beziehung zu Gott geruht. Er hat diese Beziehung gepflegt, wenn keiner zugeschaut hat. Ich meine, wo hat David gelernt, so mit einer Schleuder umzugehen? Auf dem Feld, als keiner zugeschaut hat, während er Schafe hütet. Wo hat David seine Gottesbeziehung gepflegt? Auf dem Feld, wenn keiner zuschaut. Wo hat David seine Psalmen geschrieben? Auf dem Feld, wenn keiner zuschaut. Aber auch als keiner zugeschaut hat, hat er den Bären besiegt und den Löwen. Es sind die Siege, die wir in unserer persönlichen Zeit mit Gott erringen, die wir dann öffentlich manifestieren können. Da fängt es an, dass wir unsere Beziehung mit Gott klären und sie leben. Und zwar da, wo keiner zuschaut. Da fängt David an. Er lebt seine Beziehung zu Gott, da wo niemand zuschaut. Und er fährt seine Siege rein, da wo es niemanden betrifft, wo keiner drauf schaut. Dann bekommt er ein riesenprophetisches Wort. Und Samuel kommt vorbei und salbt ihn zum König. Ein David kann damit umgehen, weil er in seiner Beziehung zu Gott sicher ist. Er zieht nicht seinen Selbstwert aus seiner Berufung, sondern aus seiner Beziehung. Er hat diese Berufung schon auf seinem Leben. Er wurde schon zum König gesalbt. Da geht er dem König dienen. In einer Funktion, wo es nur darum geht, hier geht es nur darum, dass es ihm besser geht. Ich setze ein, was Gott mir gegeben hat. Die Gegenwart Gottes, die mit mir kommt, den Lobpreis, den ich mit mir bringe, das Befreiende, das auf mir liegt, nur um ihm zu dienen. Ein David war so verwurzelt in seiner Identität, in Gott, dass er die nicht aus einer Berufung gezogen hat oder aus einer Salbung oder aus einem Dienst. Und David hat ein zutiefst dienendes Herz. Er hätte auftreten können, als sein Vater sagt, hey, deine Brüder sind im Krieg, bring ihnen mal was zu essen. Hätte er sagen, nee, ich bin der zukünftige König. Ich stelle mich mal besser zum König und lerne, wie man so ein Ding befehligt. Nee, ich nenne das Käsebrotprinzip. Die größten Siege in unserem Leben erringen wir da, wo wir bereit sind, die Kleinigkeiten zu tun, die gerade dran sind. Und David sagt sich, ich bin zwar der nächste König, aber hey, Käsebrote rumtragen kann ich, mache ich. Eine Sache, die wir ganz bewusst bei uns in der Lebensart machen, ist ein Dienst in der Gemeinde. Wir bauen dienstags alle Stühle ab, damit die Halle geputzt werden kann, und wir stellen freitags die Stühle wieder. Ja, was hat denn das für einen geistigen Nährwert? Das ist eine dienende Haltung. Wir segnen jeden Stuhl, werden wir ihn stellen. Ja, Leute, warum machen wir das? Weil wir es können. Weil wir es können. Den ersten großen Dienst, den ich hatte mit Reinhard zusammen, war auf seiner riesen Worship-Veranstaltung Jahrtausendwechsel in Karlsruhe, losputzen. Hey, Erich, hast du Bock auf... Damals war ich noch nicht in der Villa. Erich, hast du Bock auf ein bisschen Ministry? Die sagen, klar, immer. Hier ist die Bürste. Alles klar, abgehen wir. Und ich weiß noch, in dem Klo begegnet mir dann einer, der mich kannte aus dem Jugendgottesdienst, wo ich damals involviert war. Jugendgottesdienst so normalerweise 400, 450, 500 Leute in jedem Monat. Und ich habe da mitgeleitet, habe in der Band gespielt, habe gepredigt und so. Was machst denn du hier? Das ist keine Zahnbürste. Weißt du nicht, was man damit macht? Alter, du brauchst Hilfe. Aber du bist doch Prediger. Ja, und? Ich habe ja zwei Töchter und beide haben mir beigebracht etwas, was ich tief in mir schon immer wusste. Hey, die warten, bis die frischen Windeln dran sind, bevor sie reintrugen. Jeder geht gern auf den geputzten Klo. Mhm. So sieht's aus. Und wisst ihr was? Es ist zutiefst ein geistlicher Dienst. Weil da, wo die Leute sich wohlfühlen, da öffnen sie sich. Und da ist Freiheit für den Geist Gottes. Und das fängt mit solchen Kleinigkeiten an. So sieht's aus. Warum putze ich in Karlsruhe, obwohl ich volles Geld bezahlt habe, kein Mitarbeiter bin, warum putze ich dort los? Weil ich kann. Punkt. Das ist das, was gerade gebraucht wird, das ist das, was gerade dran ist, das mache ich. Das Käsebrotprinzip. Und David war dabei, seinen Brüdern Käsebrote zu bringen, als er einem Goliath begegnet. Wir wissen nie, während wir einfach dran gehen, diese Kleinigkeiten tun, wo die Riesensiege auf uns warten, die Gott für uns hat. Und es ist oft in solchen Situationen, ich bin eigentlich da, um. Da ist die Möglichkeit, da öffnet sich was und ich bin da. Und ich ergreife das und es passiert was. Das Käsebrotprinzip. David war bereit zu dienen in Kleinigkeiten.
Trotz seiner Riesensorge. Aber das war das Sprungbrett in seine Karriere rein, in seine wahre Berufung rein. Das Dritte, was ein David macht, ist,
er bleibt bei dem, was Gott ihm gezeigt hat. Er nimmt nicht die Rüstung eines Saul, die ihm nicht passt. Er sagt, hey, das ist das, was ich kenne. Das ist das, was Gott mir beigebracht hat. Das ist das, was ich da einsetzen kann. Und er lässt sich nicht verunsichern damit. Das ist das, was ich einsetzen kann. Ich kann mit der Schleuder, ich kann mit dem Stock. Und die Stücke, da könnte ich mich jetzt auch eine halbe Stunde drüber auslassen. Sie sind auch nicht so ungefährlich, wie es scheint. Das nimmt er. Und er belegt seinem König gegenüber das mit dem, was Gott im Verborgenen bei ihm getan hat. Und sagt, hey, das ist genau das Gleiche. Hey, im Verborgenen kenne ich den Kampf. Ich habe mit Bären gekämpft. Ich habe mit Löwen gekämpft. Das ist doch irgendwo genau das Gleiche, nur ist es jetzt öffentlich. Und als David dann auf den Goliath zugeht, und ich liebe diese kleinen Details in der Bibel, sucht er sich 5 Steine aus dem Flussbett. Der nimmt die Steine aus dem Wasser raus. Und Wasser ist immer ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und David geht nicht hin und sagt, hey, die ganze Erfahrung, die ich habe und so, hey, ich habe das jetzt drauf. Er sucht immer noch die wahre Munition im Heiligen Geist. Er nimmt die Steine, die er dann mitnimmt, aus dem Wasser. Er verlässt sich immer noch auf die Führung des Heiligen Geistes, um die Dinge anzugehen. Und dann geht er in die Situation rein, in dem tiefen Bewusstsein. Hier geht es nicht um mich, hier geht es nicht um meine Fähigkeiten, hier geht es nicht um meinen Gegner. Das ist eine Schlacht der Götter. Weil ich stehe hier im Namen meines Gottes. Du stehst da in deinem eigenen, oh so großen Namen. Und das ist der Punkt, wo er dann feststellt, der hat ihn von vorne bis hinten sowieso angelogen. Er hat gemeint, wenn euer Kämpfer gewinnt, dann dürft ihr uns versklaven. Nee, die hauen ab. Die fliehen. Von wegen versklaven, und dann dienen wir euch. Und eine Sache müssen wir wissen. Der Feind lügt uns an. Und eine der größten Lügen ist Angst.
Ja.
Erstens mal psychologisch, die haben das untersucht, so unitechnisch. Ne? Es ist erwiesen, dass 90% unserer Ängste unbegründet sind. 90%. Und ich liebe das, wie es meine Kleine. Jemima wollte die ganze Zeit nicht in die Kinderstunde gehen.
Ja, komm, ich will mal hier bleiben auf dem iPad machen, ich will das Ding nicht in die Kinderstunde.
Naja, ist okay, hey, solange sie ruhig bei uns bleibt, alles okay. Jetzt war sie vor 2 Wochen doch in der Kinderstunde. Kommt aus der Kinderstunde raus, ich frage Mimi, wie war es denn? Super, so schön. Papa, die Angst hat mich angelogen. Hey, ist noch keine 4 und die kapiert's. Die Angst hat mich angelogen. Und Goliath macht Versprechungen. Und er hat gelogen. Hey, haut nur mich um und dann sind wir bereit, hier das alles aufzugeben und dann dienen wir euch und so. Bullshit! Die sind abgehauen, um sich neu zu formieren, um wieder anzugreifen. Es war ein weißer Zug, das Saul nachgesetzt hat und gesagt, solange sie fliehen, machen wir sie nieder.
Der hat gelogen, von Anfang an. Unsere Ängste lügen uns an.
Aber das, wie wir gewinnen,
ist erstens, wir müssen uns bewusst sein, der Kampf, in dem wir stehen, ob persönlich oder als Gemeinde, ist kein natürlicher, es ist ein geistiger. Du kommst zu mir mit Schwert und Schild, ich komme zu dir im Namen meines Gottes. Der Kampf ist ein geistiger. Unsere Kraft für diesen Kampf schöpfen wir aus unserer persönlichen Beziehung zu Gott, die wir da pflegen, wo es keiner sieht. Und die Siege, die wir in dem Umfeld erringen, wo es keiner sieht, sind die, die wir öffentlich manifestieren. Wenn wir mit einem dienenden Herz unterwegs sind und einfach die Dinge tun, die Gott uns vor die Füße legt, ohne zu fragen, wo ist meine Berufung, wo ist meine Begabung, wo ist mein Platz, stolpern wir über die Gelegenheiten, die uns in unsere Berufung führen. Das Käsebrotprinzip. Und trotz aller Erfahrungen, wir dürfen nie vergessen, dass die wahren Waffen wir im Geist finden. In der Führung des Heiligen Geistes in der Situation. Und die Herausforderung, denen wir in unserem Privatleben gegenüberstehen, sind geistige. Und den Kampf kann man gewinnen. Die Herausforderung, denen wir gegenüberstehen als Gemeinden, sind geistige. Und diesen Kampf kann man gewinnen, wenn man seine Beziehung mit Jesus geklärt hat. Wenn man auf die Dinge baut, die man schon erlebt hat, sich die Dinge anschaut, die man schon erlebt hat, nicht immer nur die, die unmöglich sind. Wenn man versteht, dass es ein geistlicher Kampf ist und seine Waffen immer wieder im Heiligen Geist findet. Ich wünsche euch, dass ihr wirklich diese Art von Durchbruch erlebt, persönlich und auch als Gemeinde. Und ich bin mir sicher, dass ihr noch den einen oder anderen Goliath umhaut. Das Schöne ist, wenn man so einen Goliath umhaut, darf man ihn plündern. Ganz im Ernst. Das ist ein Effekt, der oft unterschätzt wird. Es sind die Waffen eines Goliath, die später David zu dem Kämpfer machen, der er war. David trägt später das Schwert von Goliath. Das heißt, jeder Sieg, den wir erringen, das dürfen wir plündern. Und die Waffen, die vorher gegen uns waren, werden die, die wir führen. Und Jesus, danke, dass du diese Siege für uns vorbereitet hast. Danke, dass du so gut zu uns bist. Danke, dass du uns begegnen willst. In unserem Privatleben, in unserer persönlichen Zeit mit dir. In einer Art, dass wir da die Siege anfangen zu erleben und zu leben, die wir später in der Öffentlichkeit brauchen. Danke, dass der wahre Kampf, in dem wir stehen, kein natürlicher, sondern ein geistiger ist und dass dieser geistige Kampf in dir schon längst gewonnen ist. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns lehrst, diesen geistigen Kampf zu kämpfen und dass du in uns ein Selbstbewusstsein wie das eines David aufbaust, dass wir als deine Kinder aus dem Sieg heraus kämpfen und nicht um den Sieg kämpfen, weil du den ultimativen Sieg errungen hast. Herr, und du siehst die Goliathe in unserem Leben, persönlich und auch als Gemeinde und so. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, uns die Steine in die Hand zu geben,
die diesen Goliath finden. Wo immer, wo sie brauchen.